So, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute haben wir zu Gast Professor Dr. Gerald Lemke und er ist Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und leitet den Studiengang Digitale Medien. Und worüber sprechen der Henrik und Gerald gleich? Zum Beispiel, wie man es schafft, schon im Studium die Trial-and-Error-Methode den Studierenden beizubringen und warum es langfristig sinnvoll ist, diese Methode auch zu lernen. Und es werden aber auch spannende Fragen geklärt, wie unter anderem kann man Skills wie Kreativität eigentlich auch erlernen. So, super spannende Themen, und bevor es jetzt gleich zum Podcast geht, noch eine wichtige Event-Info, und zwar am 17. August findet ab 17 Uhr wieder unser Growth Hacking Bootcamp Online-Event statt, diesmal zum Thema Funnel Hacking. Das bedeutet, wir werden euch 11 ganz neue und super konkrete Tipps geben, wie du deinen Funnel aufsetzen kannst. Oder auch für die Profis unter euch, wie du an den richtigen Stellen testen kannst, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Tschüssi.
So, klick, klapp. Nigelnagel, neue Podcast-Episode. Ich habe den lieben Gerald am Start. Und es wäre vermessen, wenn ich mich jetzt hier rauslehnen würde, um dich vorzustellen. Das machst du gleich mal schön selber. Aber was mir wichtig ist, einmal, lieber Gerald, erzähl du doch mal, bevor du dich vorstellst, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich kann nur verraten, es war sonnig, es war schön. Erzähl mal.
Ja, ich glaube, dass seit 4 Wochen die ganze Podcast-Szene mittlerweile den Begriff Kreta sehr, sehr gut kennt. Ja, wir haben uns auf Kreta kennengelernt, tatsächlich, auf der griechischen Insel bei 27 Grad, beim Schwimmen, beim Spielen, beim Quatschen, beim Essen und so weiter.
Genau, beim Wein. Und ja, es war der, wie heißt das, der Jahreskongress des Club 55, wo so die besten Speaker, Trainer im deutschsprachigen, schweizerischen, österreichischen und so Raum rumtigern, und da haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, ey, wir haben beide einen Podcast, haben das ein oder andere Gläschen getrunken, haben gesagt, lass uns treffen, und das machen wir jetzt.
Ja, also, genau so. Ja.
Wunderbar. Komm, dann stell dich einmal vor, damit die Leute hier wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Okay, also ich lebe nicht auf Kreta, sondern ich lebe in der Nähe von Mannheim.
Noch nicht, mein Lieber. Noch nicht.
Noch nicht, ja. Darüber haben wir auch gesprochen, ob das vielleicht gelingen mag in Zukunft. Wir werden mal sehen, ja. Aber ansonsten fühle ich mich hier ganz wohl, weil hier ist auch meine Family, alles gut. Und ja, und was mache ich beruflich? Warum bin ich in Mannheim? Weil in Mannheim gibt es ein paar schöne Hochschulen. Ich bin an einer und leite da einen Studiengang Digitale Medien. Beschäftige mich den ganzen Tag mit Digitalgedöns und vor allem für Marketing, Vertrieb, E-Commerce. Und da bilden wir im Bachelor, Master Leute aus, junge Leute, die ja später dann ins digitale Marketing irgendwo gehen, in Agenturen oder Konzernen und so weiter und so fort. Und deswegen arbeite ich hauptberuflich mit vielen, vielen jungen Menschen. Und was natürlich ganz toll ist, dass in einem digitalen Studiengang vor allem mehr Frauen als Männer sind, deutlich mehr Frauen, was mich sehr freut und weshalb ich so diese ganze MINT-Diskussion zumindest in meinem Arbeitsumfeld nicht so wirklich verstehe. Ja, und dann halte ich sehr, sehr, sehr gerne Vorträge, schreibe Bücher über meine Themen und halte Vorträge über meine Themen und unterstütze Menschen über meine Themen, zu meinen Themen und rede in Podcasts zu diesen Themen. Aber heute was anderes. Wir haben vorher was anderes besprochen, ne? Wir wollen ja heute sprechen über die jungen Leute.
Über die jungen Leute, genau. Bevor wir das machen, ich muss kurz einmal auf selbstverständlich auf die Frauenthematik, die du da angesprochen hast, weil ich habe mein Wirtschaftsinformatikstudium 2005 abgeschlossen. Wir waren, weiß nicht mehr, an der Universität Siegen. Was ist schlimmer als verlieren, Siegen? Nee, den Witz muss man einmal machen, wenn man da studieren musste. Und ich hatte, glaube ich, 3 Damen im Studiengang und irgendwie 120 Männer. Wirtschaftsinformatik. Und es gab den Studiengang Medieninformatik. Und da war das andersrum. Also nicht 120:3, aber da waren deutlich, 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 deutlich mehr Frauen drin. Jetzt kommst du gerade mit der Nummer da. Ist das Medien da drin? Oder also hat sich das geändert die letzten 15, 16 Jahre? Oder wie siehst du das? Weil das ist ja total spannend eigentlich.
Ja, also es hat irgendwas mit Medien zu tun. Ja. Ne? Also irgendwas mit Medien studieren ist schon immer frauenaffiner gewesen. Das ist bei uns wirklich auf 100 Leute quasi, ja, fast 80 Frauen sind.
Krass.
Nicht nur an diesem irgendwas mit Medien machen, sondern weil wir haben im Untertitel auch noch Medienmanagement und Kommunikation stehen. Mhm. Und da ist es wahrscheinlich eher der Begriff der Kommunikation, der eher die Frau anspricht als den Mann. Ja? Während der Mann eher dann sagt, okay, ich will eher managen, will die Frau eher kommunizieren. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt, wir wissen es nicht, wir haben das nie erhoben. Ne? Mhm. Und aber ja, aber so ist es. Und die fühlen sich bei uns total wohl. Die müssen programmieren, Mathe, Statistik machen, so ein Gedöns. Und zwar nicht sehr gerne, aber sie fühlen sich in der Summe wohl, weil dann die Themen, die wir mit ihnen machen, dann wirklich ja, wie auf den Leib geschnitten sind.
Wir wollten zu den Skills und so. Und was treibt die jungen Leute? Insofern passt das gut. Und jetzt hast du gerade gesagt, so ja, auch die Damen, was hast du nochmal gesagt? Webhook, Programmierung, Automation und so, das lernt man alles bei euch. Sag doch mal in diesem Studiengang, weil ich sag nochmal, Wirtschaftsinformatik an der Uni Siegen vor 20 Jahren, ich habe Programmierung an einer Kreidetafel gelernt.
Ja,
durfte es dann nachmachen auf einem Stück Papier, durften wir If-Then-Else-Schleifen aufmalen und ich war so unfassbar schlecht da drin, weil ich weiß ja heute, ich bin Hacker. Was zeichnet ein Hacker aus? Trial and Error. Ja, aber auf einem Stück Papier kann man keinen Programmiercode abschicken und gucken, ob er funktioniert oder nicht, sondern du hast einen Versuch und dann kriegst du halt eine 5. So. Und ich bin erst gut geworden in meinem Studiengang. Also ich bin durchs, wer ist das Ding, Vordiplom, wirklich nicht mit Ach und Krach, sondern mit quietschender Handbremse die habe ich die Ausfahrt gekriegt oder die Auffahrt gekriegt und bin dann gut geworden, weil wir im fünften Semester, also dann wurde das, wie heißt das, Hauptstudium, dann gibt es ja alles nicht mehr hier vor Diplom und so, ne? Also ein Programmierpraktikum gemacht haben. Da haben sie uns dann vor so eine uralte Kiste gesetzt und dann haben wir programmiert und dann haben wir das eingetippt und haben am Rechner geguckt, dass sich da die Farbe ändert. Mhm. Und, mit Java und HTML und allem Kram. Und das hat bei mir komplett Klack gemacht. Mhm. Ich dachte, so. 100 Jahre her, bald zu dir. Diese Webhook-Programmierung, also erzähl mal einfach aus diesem Studiengang raus, was lernen die da alles und warum? Weil ja, das ist spannend.
Aber Hendrik, du hast mir den Stein schon hingerollt, ja, weil du, ja, was du im Hauptstudium erfahren hast, ist eine unmittelbare Ursache-Wirkungslogik. Mhm. Ja? Du hast Selbstwirksamkeit gelernt. Du hast am Rechner etwas gemacht und konntest auf dem Bildschirm die Wirkung deines Tuns sehen. Und das hat dich dann richtig losgekickt. Mir ging es im Übrigen so ähnlich. Ne? Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht und so geht es heute den jungen Menschen auch mit der Ausnahme, nicht mit der Ausnahme, sondern mit der Betonung, es ist ihnen außergewöhnlich und besonders wichtig, sehr schnelle Selbstwirksamkeit in ihrem Tun zu erlernen und zu erfahren, auch schon während des Lernens. Das heißt, wenn du da erstmal 5 Semester Theorie rumlaberst und dann die Tafeln und die Papiere vollmalen lässt mit Codes, dann mag das ja pädagogisch durchaus eine gewisse Sinnhaftigkeit haben, ne? Und manche Kollegen machen das auch noch so. Aber was förderst du? Du förderst das Fachwissen, vielleicht die Fachkompetenz, aber du förderst keine sozial, geschweige denn eine Handlungskompetenz. Und diese Handlungskompetenz ist wichtig, um diese Selbstwirksamkeit zu erfahren. Also, was musst du tun? Dann komme ich auch gleich zu den Themen als Beispielen. Du musst also versuchen, so schnell wie möglich Selbstwirksamkeit im Lernen zu erzeugen. Also etwas erklären, etwas geben zum Ausprobieren, gucken, was funktioniert nicht. Beides erklären, warum hat es funktioniert, warum hat es nicht funktioniert und was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Und so ist unser Studium komplett aufgebaut. Wir schaffen also wirklich auch in einer Vorlesung von 90 Minuten permanent diese Trial-and-Error-Schleifen, erklären was, geben was rein, lassen es ausprobieren, gucken, was funktioniert. Und wir sehen, dass sich hier die Kompetenzen und die Fähigkeiten wirklich dramatisch verbessert haben. Man muss es wirklich so sagen, unsere Studis werden wirklich schon in den frühen, jungen Semestern schon rausgekauft von den Unternehmen, weil sie das mittlerweile schätzen und auch wissen. Und was sind so die Themen? Naja, also natürlich machen wir medientechnische Themen, so wie der Medieninformatiker auch, ja? Weil wir kommen klassisch aus der Medieninformatik, machen also ein bisschen Programmierung, wir machen Web, wir machen CSS, wir haben keine unmittelbare Programmiersprache mehr, das haben wir abgeschafft. Also kein Java mehr oder ähnliches. Objektorientierte machen wir sowieso nicht, sondern wir machen alles, was du fürs Web brauchst. Das heißt also, die Menschen können dann später Web-Objekte und digitale Medien produzieren, sowohl jetzt in Form von Homepages, Landingpages, Shops und so weiter, als auch vor allem auch in Form von Videos, also den ganzen Content, den du dafür brauchst, können sie auch produzieren. Damit ist dann schon so 55% des Studiums schon vorbei und der Rest ist dann so ein bisschen Grundlagen-BWL, aber nur das Notwendigste, aber Schwerpunkt-BWL in Form von Marketing und Kommunikation. Nämlich die Fragen, die wir da aufwerfen, ist, wie kannst du nun alles das, was du so wunderhübsch kreativ zusammengebastelt hast, für Marketingaufgaben und Funktionen einsetzen? Und dann wissen wir, die 4 Ps des Marketings, ne, kennt jeder, der irgendwie da schon mal was von gehört hat. Nehmen wir mal das eine P, das ist die Promotion. Dann bist du nämlich schon im Schwerpunkt der Kommunikation. Also wie kann ich digitale Medien einsetzen, um zu Kunden, Menschen, Communities, Kontakt, Beziehungen, Vertrauen, ja, vielleicht sogar tatsächlich eine aktive Community aufzubauen. Und das ist dann nicht so schwer, wie wir alle wissen, ne? Das ist dann viel, viel Arbeit. Und da machen wir ganz viele Praxisprojekte, also wirklich praktische Projekte mit Auftraggebern aus der Wirtschaft, die sowas wollen, die uns das als Case geben. Und schon sind wir wieder im Trial and Error.
Spannend.
Ja.
Super cool. Würde ich gerne drauf, du hast gerade eben, ich habe es mir gerade extra aufgeschrieben, du hast eben gesagt, so das, was, Hälfte ist rum, das, was ihr jetzt kreativ erlernt habt, muss irgendwo landen. Was ich immer gerne sage, ist, Kreativität wird nach wie vor sowohl im Business als auch in den Studiengängen, wo man sagt, es wird unterschätzt. Ich finde immer, Kreativität wird so dahingeschubst, dass man sagt, oh, jemand kann schön malen. Mhm. Oder diese Designer, in Anführungszeichen, die können irgendwelche Grafiken schön machen, dass die so cool aussehen. Ich kann das nicht. Ich muss ehrlicherweise sagen, meine Mama malt. Ich wusste schon immer, dass ich kreativ bin. Ja. Aber ich bin da ganz ehrlich, meine Kreativität ist erst rausgekommen vor 5 Jahren, als ich angefangen habe, diese Firma zu machen. Ja. Frag mich nicht, wieso, aber auch, ne, so haben wir uns ja da kennengelernt, auch über Vorträge und so. In Vorträgen kann man ja hochgradig kreativ sein.
Total. Also
es ist nur die Definition von Kreativität. Ne, Dinge anders machen, die schön zu erzählen, so zu machen, dass die UX ist ja kreativ in dem Sinne, dass man den Leuten das so macht, dass es sich für sie gut anfühlt oder einfach anfühlt. Das ist ja, also finde ich, ist ein komplett unterschätzter Skill, der aber, glaube ich, korrigier es bitte, auch schwierig zu trainieren ist. Ich glaube, jeder hat das in irgendeiner Form in sich, so, aber du musst deine Welt finden, in der du diese Kreativität ausleben kannst, oder?
Ja, total, ne? Also ich nenne dir mal ein konkretes Beispiel. Wir haben gerade einen Haufen an Projekten laufen und wir hatten gestern wieder einen unserer Projekttage. Das fängt morgens ganz, ganz früh an und geht bis wirklich in den frühen Abend hinein. Und da sind dann studentische Kleingruppen von so 4 bis 6 Personen dann zusammen und dann bearbeiten wir Projekte. Und in 2 Projekten geht es darum, dass sie jetzt im aktuellen Status sogenannte User Stories entwickeln sollen. Mhm. Für die, die das nicht wissen, kommt eigentlich aus der Informatik, ne, indem man dann sagt, man versetzt sich als Entwickler oder Programmierer in den Kopf und in das Nutzerverhalten seines Benutzers, was du gerade auch gesagt hast. Und jetzt überlege ich mir, welche Funktionen und welche Epics, also welche To-Dos muss ich jetzt entwickeln, damit ich die Bedürfnisse des Nutzers tatsächlich mit meiner Entwicklung treffe? Und was wir in Deutschland haben, ist, wir denken einfach brutal in Funktionen, ja? Also irgendwie, keine Ahnung, ein Auto fährt, ein Fahrrad fährt von vorne, von A nach B geradeaus, muss nicht blinken, nicht abbiegen, nix, aber wir bauen ihm einfach 70 Funktionen rein. Wo denn der Nutzer fragt irgendwie so, warum habe ich hier 15 Schalter an meinem Lenker? Ich fahre doch nur von A nach B und das auch nur geradeaus. Das ist jetzt ein polemisches Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. So, und davon müssen wir abkehren, weil nur dann funktioniert diese sogenannte User Experience, ja, dass du einfach wirklich versuchst, die einfachen, schnellen Nutzerbedürfnisse zu erreichen. Und in der Tat, guck mal, wir haben ja uns auf Kreta unterhalten über mein Startup, das ist die Tool Party. Da ist es ja auch ganz genauso. Ne? Du hast drauf geguckt, da hast du einfach so, nee, das muss irgendwie schlanker werden, das geht viel zu langsam, ich muss 3-mal wischen, bevor ich da irgendwie zum Ziel komme. Ja, du hast vollkommen recht. Aber wir als Entwickler haben das ja gar nicht mehr gesehen. Da musste erst wieder ein anderer drauf gucken, der uns sagt, hey, das dauert zu lange, mein Bedürfnis ist hier nicht abends hin und her zu wischen und mir was durchzulesen und überhaupt etwas zu verstehen, mein Bedürfnis ist. Du gibst mir was, ich finde das cool, ich will draufklicken und dann will ich es haben. Ja. So, ja, und das ist ein Prozess. Und in der Tat, den kannst du nicht von Montag auf Dienstag lernen. Wir haben es gestern auch wieder gesehen. Diese User Stories zu entwickeln, ist eine riesen Herausforderung, aber da ist halt auch, mehr Uni ist ja auch Lernen. Also wir machen das einmal, wir machen es zweimal, wir machen es dreimal, beim fünften Mal können sie es.
Nice. Kreativität, was dazu gehört, finde ich, und du hast jetzt, oder wir beide haben das Beispiel UX gerade aufgegriffen. Mhm. Also wenn ich gefragt werde, zum Beispiel, Henrik, so hier Growth Hacker und so, was ist denn das Wichtigste, was so ein Growth Hacker können muss? Oder wir hatten eben das Beispiel Stellenausschreibung, so, wo wir bei Kunden ganz viel bei unterstützen, wenn die solche Positionen suchen. Ich sage immer, der größte Punkt, und das ist kein Bullet Point oder so, ja, hier Microsoft Excel kennt es, ja, sondern der größte Punkt ist, wirklich zu denken, zu lernen, zu denken, wie der Kunde denkt. Jetzt sagt man dann cool, Customer Centricity und diesen ganzen Krempel. Ich finde, das ist schon so verboten, das sagen die Berater, ja, wo ich aber sage, so, lerne zu denken, wie dein Kunde denkt. Welche Emotionen hat dein Kunde? Wenn er auf TikTok ist und du willst ihn jetzt mit einer TikTok-Ad da runterholen, ja, was musst du tun, damit der interagiert? So. Und von Plattform zu Plattform unterschiedlich und das ist für mich der Skill Nummer 1. Ja. Frage an dich, lieber Gerald. Kann man das trainieren und wie übt ihr sowas? Weil das ist das Härteste, finde ich.
Kreativität kann man, ja, man kann Kreativität durchaus trainieren, wenn du erstens viel Zeit hast, also beispielsweise in einer Ausbildung oder einem Studium, wenn dir die Räume gegeben werden und wenn du die richtigen Cases dafür hast, die vorwiegend kreative Leistungen erfordern. Also ich nehme mal ein Beispiel, wenn du sagst, okay, du willst eine Landingpage machen, dann kommt der Entwickler an, ein Nicht-Kreativer, und sagt, ich kloppe dir dann CSS zusammen oder mit irgendeinem Tool, zack, zack, in 3 Minuten ist das Ding da fertig, so funktional, kannst du mitarbeiten. So arbeiten ja viele, viele Portale, ne? Ja. Wenn du aber sagst, okay, du möchtest denn die Bedürfnisse deiner Zielgruppe darin widerspiegeln, dass also jemand, der auf diese Landingpage kommt, sagt, hey, das ist meine, der hat das für mich gemacht. Dann geht es nicht nur nach Funktion und technischen Strukturen und so weiter, sondern dann musst du das halt einfach probieren, ausüben. Und wir kennen das alle, du machst das mit AB-Testings beispielsweise oder mit Eye-Tracking-Analysen, um genau das herauszufinden. Und dann merkst du, okay, du kannst noch so kreativ sein und ein kreatives Produkt machen, aber du lässt deine Zielgruppe darüber rutschen, das testen, und die geben dir das Feedback. Und dann merkst du, deine Kreativität ist nicht zwingend die Kreativität deines Kunden. Ja, so, und dann wird das Ganze, weicht sich das so ein bisschen auf oder im Gegenteil, verhärtet sich sogar, weil dann auf einmal aus Kreativität ein sehr, sehr systematischer, strukturierter Prozess wird. Also beispielsweise, Zalando hat seine Shops so lange kreativ durchoptimiert, bis sie die höchste Conversion hatten. Das war nachher nichts mehr mit Kreativität. Das war ein sehr linearer, gesteuerter Prozess, aber der Start war ein rein kreativer.
Ja, absolut. Super spannend. Wir müssen auch gleich mal abschließen, glaube ich. Aber du hast gesagt, die hauptsächlichen BWL-Themen kommen dazu. Meine große Schwachstelle, weiß jeder, der unseren Podcast hier hört, ist alles so, was so Richtung Buchhaltung und Finance geht. Lernen die das?
Nee, nicht mehr. Das wurde abgeschafft. Buchhaltung.
Boah, das ist ein geiler Studiengang.
Ja, ja. Buchhaltung, Finance wurde abgeschafft. Durften die letzten 15 Jahre machen, aber jetzt nicht mehr. Und liegt daran, dass also diese Studiengänge werden ja alle 6 Jahre durchakkreditiert, ne? Man muss dann immer wieder die Inhalte neu machen. Und die Studenten haben Mitspracherecht. Auch unsere dualen Partner, also die Unternehmen, haben Mitspracherecht. Und da gab es einige, die sagten, ja, das ist extrem wichtig, aber kein Marketer geht ins Finance, ja. Und die 3 Zahlen, die er da rechnen muss, lernt er unser Job. Das muss er nicht bei uns machen.
Nice. Letzte Frage vielleicht. Hat sich, wie lange machst du das da schon an der Uni?
Oh, warte mal, wie lange bin ich an? Ich bin seit 14 Jahren jetzt schon dabei.
Ja, nice. Hast du das Gefühl, also lang genug für meine Frage? siehst du da eine Änderung? Also, gab es eine Änderung in dem Curriculum? so, also und eine Änderung auch von den Menschen, die sich bewerben. Also so wie sich die Entwicklung die letzten 14 Jahre, weil wir, ich glaube, die meisten waren dabei die letzten 14 Jahre so in diesem Kosmos hier, die einen ein bisschen weniger, die anderen ein bisschen mehr. Mhm. Aber wie siehst du das? Kriegt ihr viel mehr Zulauf wahrscheinlich für dieses Thema?
Ja, der Zulauf ist ungebremst und wächst, ja. Also wir wachsen wirklich gut. Und die Entwicklung, ja, ich glaube, dass sich in den letzten 14, vielleicht 15 Jahren also Teil der größten bildungspolitischen Entwicklung an deutschen Hochschulen mitgestalten musste oder durfte, wie man das auch sehen mag, hatte natürlich erstmal was damit zu tun, als ich kam, wurde Bachelor und Master gerade eingeführt, Diplom wurde abgeschafft, weitestgehend. Das war das Erste, aber das Zweite ist in der Tat, dass sich vieles verändert hat. Also Hochschule ist nicht mehr das, was es mal früher war. Mhm. Erstmal haben wir ein unglaublich höheres Tempo mittlerweile. Wir haben deutlich veränderte Bedürfnisse seitens der Studierenden. Ich meine, die setzen sich dahin und sagen, okay, wenn du mich vollquatscht den ganzen Tag, dann sitze ich da halt, aber ich mache halt was anderes. Ja? Mhm. Wenn du es nicht schaffst, mich zu begeistern, und wenn du es nicht schaffst, mich oder deine Begeisterung auf mich zu übertragen, dann bist du einer von vielen und dann TikTok ich nebenbei halt oder mach sonst was. Und das machen sie. Und das sagen sie auch mittlerweile, sind also lauter geworden, offener geworden, direkter geworden und sind in der Lage, ihre Bedürfnisse auszusprechen. Und ja, und da hat natürlich ein Dozent, der jetzt seit 30, 40 Jahren im Job ist, die haben natürlich massive Probleme, wenn ein Student sagt, ich will das nicht, was du da machst. Ja, und dann geht's da schon mal auch richtig zur Sache, disziplinarisch oder sowas, ne? Und aber die Studierenden haben zudem natürlich viele Waffen. Sie haben sind in der Öffentlichkeit oder in ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit sehr, sehr, sehr praxisorientiert. Die machen dann einfach ein TikTok-Video, was das für ein scheiß Laden ist. Mhm. Ja, und solche Dinge gehen gerne viral. Und dann kommt vom Ministerium aber eine Nachfrage, was ist denn da bei euch in Mannheim los? Ja. Mhm. So, und dann kannst du sagen, es ist mir alles scheißegal. Nutzt also so diese Amtsautorität des Professors und sagt, ich Gott, ihr alles Idioten. Aber eins kann ich garantieren, das sieht man auch, das macht dann den meisten Menschen keinen Spaß mehr. Ja. Ja? Und das heißt also, der Job macht vielen Menschen keinen Spaß mehr. Und das ist das, was wir sehen, dass wir, wenn wir auf die Zielgruppe, aber also auf die jungen Leute, auf die Veränderungen, die die jungen Leute mit sich bringen, nicht zugehen, sie nicht akzeptieren, sie nicht vor allem nicht respektieren und last but not least auch nicht in unsere Didaktik einfließen lassen, dann nehmen die uns einfach nicht mehr ernst. Weil abschließend dazu, die Autorität hast du nicht mehr durch deinen Titel. Das ist denen scheißegal. Die Autorität hast du, wenn du es schaffst, was alle anderen nicht schaffen, sie zu begeistern. Mhm. Und dann hängen sie dir an dir, an den Lippen und dann wirst du auf einmal mit Herr Professor angesprochen. Das ist echt interessant, ja. Total. Es gelingt nicht mir, immer, jedes Mal, aber ich habe mich dahin entwickelt und es gelingt mir immer öfter. Und ich nehme wahr, dass mir das immer mehr Spaß macht, weil irgendwie, ich denke, ich sitze mit meinen Studis auch in so einem Boot, weißt du? Wir rudern zusammen und ich bin nicht mehr der mit der Tröte, der von hinten brüllt, ne? Eins, zwei oder was die da auch immer rufen. Sondern ich sitze da irgendwie in der Mitte und versuche denen irgendwie zu helfen, dass wir da ins Ziel kommen.
Spannend. Ja. Sehr, sehr spannend.
Irgendwie schon, ne? Aber es ist ein großes, großes Thema, ne? Also ich habe dazu mal ein Büchlein geschrieben, das heißt Verzockte Zukunft. Das war so mein eigener Lessons Learned, mit dem ich dann quasi reflektiert habe, ob ich diesen Job noch bis an mein berufliches Lebensende machen möchte oder ob ich vielleicht doch nochmal was ganz anderes mache. Und ja, das war so quasi ja, die Selbstheilung, ne? So wie ein Psychologe dann häufig Psychologie studiert, um sich selbst heilen zu können.
Cool, mein Lieber. Für die Leute, die das spannend finden und die mit euch kooperieren wollen, die sich bei euch bewerben wollen, die vielleicht mehr von deinen Büchern oder von Gerald wissen wollen, was ist denn die beste oder die besten Anlaufstellen? Du hast ja auch einen Podcast. In dem Podcast müssen wir gleich noch aufnehmen. Komm ich ja auch noch rein. Also hau einmal mal alles raus, wo man dich am besten antreffen kann.
Hau alles raus. Also, wer sich für die Hochschule Studiengang interessiert, googelt nach Digitale Medien Mannheim. Mhm. Drei Wörter, kann man sich merken. Wer sich für mich persönlich interessiert, googelt Gerald Lemke Mannheim. mein Lieblingsnetzwerk ist LinkedIn, da bin ich ziemlich rege. und aktiv. Gerne da auch verbinden. Und ansonsten, ihr findet irgendeine E-Mail-Adresse bei Google. Also insofern gerne und immer Kontakt aufnehmen. Ja, und dann schätzen wir einfach mal eine Runde.
Podcast.
Und der Podcast ist riesig, ja. Also den mache ich seit 7 Jahren, läuft echt wie verrückt. Also macht riesig Spaß und du wirst als nächster Gast da, wir werden ja auch noch ein Gespräch führen. Ich freue mich sehr darauf, über dein Thema Growth Hacking zu sprechen. Also gerne da unter, der heißt Profcast. Ne? Also Profcast, irgendwas mit digital und der macht Spaß, weil ich habe da nur so coole Leute drin wie dich.
Danke. Ich freue mich. Also, lieber Gerald, hat großen Spaß gemacht. Du wirst Kontaktanfragen und so weiter bekommen, das kann ich versprechen. Und ich freue mich jetzt auf unsere nächste Runde bei dir im Podcast. Mein Lieber, Mach gut, Grüße nach Mannheim.
Ja, super, Grüße nach Köln. Ciao, ciao. Tschüss.
So, und das war's auch schon mit dem Interview. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Alle wichtigen Infos zu unserem Podcast-Gast findet ihr in den Shownotes. Und nicht vergessen, wenn ihr euch noch ein kostenloses Ticket für unser Online-Event, unser Online-Bootcamp sichern möchtet, dann schaut einfach in den Shownotes vorbei und sichert euch noch rechtzeitig euer Free-Ticket. Und dann sehen wir uns hoffentlich am 17. August live in unserem Bootcamp. Bis dann. Ciao.